Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Wahlen und Bilanzen stehen heute im Zentrum dieser Eine-Welt-Ausgabe. Wir blicken auf die ersten Präsidentenwahlen in Sri Lanka nach den Massenprotesten vor 2 Jahren, analysieren, wie Peking sich in die Frage um die Dalai Lama-Nachfolge einmischen könnte und schauen auf die Zwischenbilanz des neuen Staatspräsidenten Guatemalas. Außerdem in dieser Sendung die extreme Dürre im südlichen Afrika und wie Elefantenfleisch beim Überleben helfen soll. Der Wunsch nach einem radikalen politischen Systemwechsel ist groß in Sri Lanka. 2 Jahre nach dem Volksaufstand gegen Präsident Rajapaksa durften die Menschen an diesem Wochenende zum ersten Mal wieder an die Urnen. Rajapaksa galt als inkompetent und korrupt und war während der Massenproteste im Juli 2022 ins Ausland geflohen. Die Bilder wütender Demonstranten, die seine Residenz stürmten, gingen damals um die Welt. Unter seinem Nachfolger hat sich die wirtschaftliche Lage etwas stabilisiert, doch Sri Lanka hängt jetzt am Tropf des Internationalen Währungsfonds. Für die von der Protestbewegung geforderte radikale Reform des politischen Systems stehen die 3 Hauptkandidaten aber wohl nicht zur Verfügung. Charlotte Horn über den Wahlkampf und die politischen Perspektiven für das Land.
Am späten Mittwochabend in einem Wohnviertel von Colombo. Hunderte Menschen haben sich auf dem Platz versammelt und schauen Richtung Bühne. Einige halten Plakate in die Luft mit ihrem Kandidaten, Ranil Wickremesinghe. Der 75-Jährige war lange Jahre Mitglied der liberal-konservativen United National Party. Nach den Protesten vor 2 Jahren hatte er Sri Lanka als Interimspräsident geführt. Jetzt tritt Wickremesinghe als unabhängiger Kandidat an. Bis Mittwochabend um Mitternacht durften sie noch laufen, die Wahlveranstaltungen. Auch Isro Evage war es wichtig, an diesem Abend nochmal seine Unterstützung zu zeigen. Der 31-Jährige hat studiert, doch er findet keine Arbeit, hält sich mit Nachhilfeunterricht über Wasser. Er hofft, dass Wickremesinghe die Wahl gewinnt. Wir müssen eine Führungspersönlichkeit finden, die die derzeitigen wirtschaftlichen Probleme des Landes lösen kann. Er selbst ist vor 2 Jahren auf die Straße gegangen, zusammen mit tausenden Menschen. Sri Lanka hatte Jahre von Misswirtschaft hinter sich, war hoch verschuldet und stand kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Die Inflation schoss in die Höhe, auf bis zu 70%. Viele mussten ihr Erspartes und ihren Schmuck verkaufen, um über die Runden zu kommen. Lebensmittel waren plötzlich extrem teuer. Menschen mussten tagelang anstehen für Benzin und Gas zum Kochen. Medikamente wurden knapp. Es kam ständig zu Stromausfällen. Am Ende stürmten die Demonstranten die Residenz des damaligen Präsidenten Gotabaya Rajapaksa, sprangen in den Pool. Die Bilder gingen um die Welt und der Präsident floh ins Exil. Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Lage etwas verbessert, ermöglicht durch ein Hilfspaket von knapp 3 Milliarden US-Dollar des Internationalen Währungsfonds. Die Preise sind zwar gesunken, aber immer noch hoch. Wickremesinghe habe die richtigen Maßnahmen getroffen, meint Isro Evage. In den letzten Jahren gab es eine gute Stabilität. Das wurde durch das richtige Management erreicht und dadurch hat sich auch mein Leben verbessert. Doch bei der Gegenkundgebung ein paar Kilometer entfernt von Sajid Premadasa, des Kandidaten der größten Oppositionspartei, der sozialdemokratischen SJP, hört man andere Töne. Marketingunternehmer Rosa Desiram hat den Ansprachen genau zugehört. Für ihn ist Ranil Wickremesinghe Teil des alten Systems, Teil der korrupten Elite des Landes. Premadasa dagegen setze sich für die Mittelschicht ein, wolle die Steuern senken. Ich würde auf jeden Fall für jemanden stimmen, der meine Unternehmensziele vorantreibt, der mir hilft, erfolgreich zu sein. Wenn ich in Sri Lanka eine unberechenbare wirtschaftliche Lage habe und nicht wachsen kann, werde ich mich nach einem Absatzmarkt in Übersee umsehen.
Like in overseas market.
Der 51-Jährige hat sich bewusst dazu entschieden, in Sri Lanka zu bleiben. Doch seine Kinder hätten internationale Abschlüsse. Sie sehen keine berufliche Perspektive in ihrer Heimat, sondern wollen ins Ausland. Viele der jungen Generation würden in den Emiraten arbeiten oder in Europa. Und dagegen müsse die Politik etwas tun. Umfragen zufolge sind viele Wähler noch unentschlossen. Manche vermuten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Prima Dasse und dem Kandidaten der marxistischen NPP-Partei, Anura Dissanayake. Dem vierten Kandidaten hingegen werden keine Chancen ausgerechnet, Namal Rajapaksa, Neffe des zurückgetretenen Präsidenten Gotabaya. Den meisten Wählerinnen und Wählern gehe es bei ihrer Entscheidung vor allem um die wirtschaftliche Lage, sagt Bhavani Fonseca vom Center for Policy Alternatives, einem unabhängigen Think Tank.
So, the IMF package at the present moment.
Das Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds umfasst verschiedene Bereiche. Und das haben viele Menschen zu spüren bekommen, wie höhere Steuern. Sie haben zum Beispiel gesehen, dass Rani Wickremesinghe strenge Sparmaßnahmen eingeführt hat. Und das ist auf großen Widerstand gestoßen. Und die Opposition hingegen verspricht, das anzugehen.
Addressing those.
Die größte Herausforderung für die nächste Regierung von Sri Lanka sieht Bhavani Fonseca vor allem in einer wirtschaftlichen Reform des verschuldeten Landes. Außerdem müsse die Korruption bekämpft werden und echte Versöhnung angegangen werden, 15 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs. Zu Hause bei Isro Evage. Der junge Mann lebt mit seiner Frau und der gerade geborenen Tochter im Haus seiner Eltern. Auch seine Schwester wohnt noch dort. Wie viele junge Menschen kann er sich keine eigene Wohnung leisten. Die Preise für Reis oder auch Milchpulver seien immer noch hoch. Was wünscht er sich für sein Land? Da es viele junge Menschen gibt, müssen wir Innovationen fördern, auch im Bildungsbereich. Das schafft dann Arbeitsplätze. Darum muss es jetzt gehen. Etwa 17 Millionen Menschen sind in Sri Lanka wahlberechtigt. Mit einem Ergebnis der Wahl wird am Sonntag im Laufe des Tages gerechnet.
Zum ersten Mal seit den Massenprotesten vor 2 Jahren wurde heute in Sri Lanka wieder gewählt. Die Wahllokale haben mittlerweile geschlossen. Der Bericht war das von Südasien-Korrespondentin Charlotte Horn. Früher füllte der Dalai Lama Fußballstadien und wurde in vielen Ländern gefeiert wie ein Popstar. Doch es ist mittlerweile ruhig geworden um den 89-jährigen Friedensnobelpreisträger in seinem Exil in Indien, wo er nach einer abenteuerlichen Flucht seit 1959 residiert. In Indien hält das religiöse Oberhaupt der Tibeter zwar noch Audienzen, aber die Frage nach seiner Nachfolge rückt immer stärker in den Vordergrund. Im kommenden Jahr, nach seinem 90. Geburtstag, will sich der Dalai Lama dazu äußern. Mindestens genauso wichtig wie seine Pläne sind die Pläne der chinesischen Kommunisten, die 1950 in Tibet einmarschiert sind und die von vielen Buddhisten bis heute als Besatzer empfunden werden. Eva Lambi-Schmidt über den langen Kampf zwischen dem Dalai Lama und Peking.
Mit schneebedeckte Berggipfel im Himalaya, buddhistische Tempel und bunte tibetische Gebetsfahnen. Dieses Bild zeichnet das chinesische Staatsfernsehen über Tibet. Die kommunistische Partei kontrolliert die Außenwahrnehmung über den chinesischen Landesteil im Südwesten und propagiert in den staatlich zensierten Medien Religionsfreiheit. Ausländische Journalisten dürfen nicht frei nach Tibet einreisen. Auch für internationale Menschenrechtsorganisationen ist es schwierig, sich ein Bild von der Lage zu machen. Offiziell gehört der Buddhismus, auch der tibetische, zu den 5 anerkannten Religionen in der Volksrepublik. Jedoch alles nur unter den Rahmenbedingungen des sozialistischen Staates, unter der kommunistischen Partei. Die kommunistische Partei ist atheistisch, sagt Politikwissenschaftler André Laliberté von der kanadischen Universität Ottawa, der sich in seinen Forschungen unter anderem mit Menschenrechten in China und Taiwan beschäftigt.
They don't have religious authority.
Die Partei hat keine religiöse Autorität. Gleichzeitig sind alle Religionen auch soziale Organisationen. Deshalb hat die kommunistische Partei seit den 1950ern von allen buddhistischen und daoistischen Klöstern und Mönchen gefordert, dass sie sich in Organisationen registrieren müssen, die von der kommunistischen Partei als Vertreter dieser Religionen anerkannt sind. Heute leben in China die meisten Buddhisten weltweit, mehr als in Indien. Die meisten sind dem Han-Buddhismus zuzuordnen, der nach der Mehrheitskultur der Han-Chinesen benannt ist und von der Regierung sogar gefördert wurde.
It's a religion that is considered safe and non-threatening.
Es ist eine Religion, die als sicher und nicht bedrohlich von der kommunistischen Partei angesehen wird. Was den tibetischen Buddhismus angeht, die Regierung hat kein Problem mit dem Glauben. Das einzige Problem ist, dass tibetische Buddhisten die Autorität des Dalai Lama bevorzugen und die kommunistische Partei ihren eigenen Anführer an die Spitze des tibetischen Buddhismus setzen will. Das geistige Oberhaupt der Tibeter, der 14. Dalai Lama, ist im Jahr 1959 mit rund 80.000 Tibetern nach Indien geflohen und lebt seitdem im politischen Exil. Grund war ein Aufstand gegen die zunehmende soziale und politische Kontrolle Tibets in der damals noch jungen Volksrepublik. Die chinesische Regierung wirft ihm Separatismus vor. Der 14. Dalai Lama sei ein politischer Exilant, der unter dem Deckmantel der Religion antichinesische separatistische Aktivitäten betreibt, sagte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, im August, nachdem hochrangige Beamte des US-Außenministeriums und des Weißen Hauses sich in New York mit dem Dalai Lama getroffen hatten. Die chinesische Staats- und Parteiführung lehnt solche Treffen ab. Für die Volksrepublik ist der Dalai Lama und auch die Nachfolge des 89-Jährigen ein Politikum. Sie will den nächsten Dalai Lama bestimmen. Anfang September gab es in der Stadt Lanzhou im chinesischen Landesteil Gansu ein offizielles Treffen buddhistischer Mönche und staatlicher Religionsexperten. Dabei ging es laut chinesischen Medien unter anderem darum, den tibetischen Buddhismus mit der sozialistischen Gesellschaft zu vereinbaren. Demnach würden tibetische Mönche verstehen, dass eine Zustimmung der chinesischen Regierung bei der Nachfolge des Dalai Lamas wichtig sei. Maya Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sieht das kritisch.
Most of the delegates were members of the
Die meisten Delegierten waren Mitglieder der buddhistischen Vereinigung, auf Chinesisch Zhongguo Fojiao Xiehui. Das sind hochrangige Mönche mit politischer Verantwortung. Sie waren nicht zu dem Treffen eingeladen, sie wurden vielmehr von der Regierung vorgeladen. Treffen wie dieses zielen darauf ab, den Druck auf hochrangige Mönche aufrechtzuerhalten, damit sie die Politik der chinesischen Regierung bei der Auswahl der Reinkarnationen unterstützen. Kritiker werfen der chinesischen Regierung in Peking eine Unterdrückung der Tibeter und Assimilationspolitik gegen die tibetische Kultur und Sprache vor. Ein UN-Bericht spricht von rund 1 Million Kinder in Tibet, die in Zwangsinternaten unterrichtet und von ihren Eltern getrennt werden. Zudem gibt es Berichte über Zwangsarbeit. Unter dem aktuellen Staats- und Parteichef Xi Jinping habe sich die Politik in Chinas Minderheitengebieten verändert, so Politikwissenschaftler André La Liberté.
It's just a turn under Xi Jinping.
Es ist eine Wende unter Xi Jinping. Früher konnten muslimische Uiguren in Xinjiang und Tibeter und andere Minderheiten noch weiter ihre Sprache und Kultur erlernen. Aber Xi Jinping vertraut nicht darauf, dass die Minderheiten in China dem Staat treu sein können, während sie ihre eigene Kultur behalten.
Could be loyal to China while they keep their culture.
Die Partei erwarte einfach, dass mit mehr Anpassung die Leute ihre eigene Kultur vielleicht vergessen.
Make people forget about their culture.
Im Exil wird die Kultur bewahrt und auch das spirituelle Oberhaupt der Tibeter. Das werde auch so bleiben, selbst wenn die chinesische Regierung einen Nachfolger bestimmt, weil dann würde es de facto zwei geben, so der demokratisch gewählte Präsident der tibetischen Exilregierung, Xie Kyongpenpa Tsering.
I ask the Chinese government.
Ich frage die chinesische Regierung, ob sie das Problem ein Leben lang behalten will. Weil wenn wir zwei Dalai Lamas haben, dann wird das lebenslang so sein. Und Xi Jinping wird dann schon nicht mehr leben. Es wird dann die nächste Führungsgeneration sein, die sich um das Problem kümmern muss. Von der zweitwichtigsten Persönlichkeit des tibetischen Buddhismus, dem Panchen Lama, gibt es bereits zwei. Der Panchen Lama wurde vor fast 30 Jahren als 6-jähriges Kind von chinesischen Behörden entführt und gilt nach wie vor als vermisst. China ernannte dann selbst einen eigenen Panchen Lama.
Bei der Nachfolge des Dalai Lama will auch die Kommunistische Partei in China mitentscheiden. Eva Lambi-Schmidt war das mit einem Beitrag aus Peking. Mehr Hintergründe zur Nachfolge des Dalai Lama gibt es heute Abend in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Den Pakt der Korrupten, wie er sagt, will Bernardo Arevalo bekämpfen. Er ist seit Anfang des Jahres neuer Staatspräsident von Guatemala. Und er ist angetreten, um ein Netzwerk zu zerschlagen, das sich in Justiz, Politik und Armee gebildet habe und große Teile des Staatshaushaltes kontrolliere. Dieses Netzwerk möchte der Sozialdemokrat sprengen, die Justiz reformieren und die Pressefreiheit wiederherstellen, so die Ankündigung im Wahlkampf. Doch schon die Amtsübergabe war schwierig, obwohl Arevalo die Stichwahl im September klar gewonnen hatte, ging die Staatsanwaltschaft gegen seine Partei vor. Es folgten landesweite Proteste für den Wahlsieger, besonders von indigenen Gruppen. Doch mittlerweile sind viele Hoffnungen auf Wandel wieder verflogen, auch weil sich der Präsident selbst im Weg steht, so die Beobachter. Lateinamerika-Korrespondentin Jenny Barke über Guatemala im Wandel.
Eine Sporthalle in San Martín Xilotepeque, einer Kleinstadt 50 Kilometer nördlich von Guatemala-Stadt. Hier trainiert Franziska Elias Jugendliche. Nicht etwa Fuß oder Basketball, sondern das indigene Ballspiel Pelota Maya. Franziska ist selbst vom Maya-Volk Kak'chikel und hat vor einem Jahr für den heutigen Präsidenten Bernardo Arevalo gestimmt. Sie ist enttäuscht von ihm. Er ist an die Macht gekommen dank der Unterstützung der indigenen Autoritäten, die die schwache Demokratie in Guatemala verteidigen wollten. Aber in seine Entscheidungen bindet er diese Autoritäten nicht ein. Etwa die Hälfte der Bevölkerung Guatemalas ist indigen. Die Mobilisierung der indigenen Autoritäten rettete Arevalos Amtsantritt, den die bisher regierende korrupte Elite um jeden Preis verhindern wollte. Doch Franziskas Kritik ist berechtigt. Nur eine von 14 Ministern in seiner Regierung ist vom Volk der Maya. Hinzu komme, dass Arevalo mit unerwartet vielen Angriffen aus allen Richtungen kämpfen müsse, die seine Arbeit blockieren, sagt der guatemaltekische Politologe Luis Mack. Viele Guatemalteken beschweren sich über die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Das hat die Regierung nicht stoppen können. Viele vermuten, dass es eine Strategie der Opposition sein könnte, der Unternehmer, um die Bevölkerung aufzuwiegeln. Das ist mit anderen Regierungen nicht passiert. Mit seinem Versprechen, gegen die Korruption vorzugehen, hat sich Arevalo mächtige Feinde geschaffen. Dem sogenannten Pakt der Korrupten gehören Unternehmer an, sowie ein Netzwerk aus Ex-Militärs, organisiertem Verbrechen und der Justiz. Während die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt, verfolgt diese Elite ungestraft ihre eigenen lukrativen Interessen. Symbolisch für diesen Pakt Generalstaatsanwältin Consuelo Porras, deren Amt erst 2026 endet. Mehrfach hat die Staatsanwaltschaft versucht, Arevalos Immunität aufzuheben, um gegen ihn ermitteln zu können, wie etwa wegen rechtswidriger Amtsübernahme im Januar oder Machtmissbrauch im August. Porras habe mit juristischer Willkür einen Staat im Staat gebildet, erklärt Eleonora Moraes von der guatemaltekischen Menschenrechtsorganisation FATS. Diese Frau ist durch und durch korrupt und antidemokratisch. Sie will sich schützen, weil sie selbst sehr viele Verbrechen begangen hat. Auch die USA und EU ordnen Porras und weitere Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft als korrupt und undemokratisch ein. Ab Oktober sollen unabhängige Richter am obersten Gericht und den Berufungsgerichten für mehr Rechtsstaatlichkeit sorgen. Die Posten werden in 6 Wochen neu gewählt, für 5 Jahre. Doch korrupte Kräfte versuchen, auf den Prozess Einfluss zu nehmen, ihnen genehme Richter unterzubringen oder die Wahl zu torpedieren. Ex-Staatsanwältin Claudia Paz y Paz, die im Exil lebt, betont, wie wichtig die Neubesetzung ist. Wir Guatemalteken fürchten, dass sie erneut versuchen, die Richterwahl zu verschieben. Das hätte schwerwiegende Folgen für unsere Rechtsstaatlichkeit. Es müssen Richter mit besseren Fähigkeiten, Professionalität, ethischen Qualitäten und Ehrlichkeit besetzt werden. Einen kleinen rechtsstaatlichen Lichtblick gab es Ende August zumindest. Ein guatemaltekisches Gericht hat entschieden, dass der Investigativjournalist José Rubén Zamora nach über 2 Jahren Untersuchungshaft in den Hausarrest kommen dürfte. Für den Vorwurf der angeblichen Geldwäsche, wegen dem er festgenommen wurde, fehlten die Beweise, so die Gerichtsbegründung. Es ist ein kleiner Triumph, wenn auch nur ein symbolischer, wie der 68-jährige anwesenden Journalisten nach dem Gerichtstermin erklärt. Es ist kompliziert, weil gleichzeitig weitere Ermittlungsverfahren offen sind und ich noch auf den Gerichtsprozess warte. Deshalb bleibe ich weiterhin in Haft. Dort hat das ARD-Studio Mexiko ihn besucht. In seiner kleinen Zelle hat er es sich wohnlich eingerichtet, so gut das unter den gegebenen Umständen geht. Kühlschrank, ein kleiner elektrischer Ofen, viele Bücher. Täglich bekommt er Besuch. Menschenwürdigere Bedingungen, die die Regierung des neuen Präsidenten Bernardo Arevalo versprochen und erwirkt hat. Zamora erinnert sich an die Zeit zuvor, an Folter, physisch und psychisch. Kein Licht in der Zelle, kein Besuch erlaubt. Einmal hätten sie ihn mit einem Sack voller Insekten, Bettwanzen, Milben, Ameisen schikaniert. Doch er habe sich seine innerliche Freiheit bewahrt, wie er auch vor Gericht betont. Mir geht es gut, ich muss damit leben. Mein Leben hat einen Sinn, ich überlebe nicht, ich lebe mit meinen Büchern und meiner Lektüre. Für Reporter ohne Grenzen steht der Fall Zamora sinnbildlich für den schlechten Stand der Pressefreiheit in Lateinamerika, wie der regionale Direktor Arturo Romeo sagt. Für das Land, für die Demokratie, für die aktuelle Regierung auch ist es fatal, dass er noch immer kriminalisiert wird. Für die Demokratie Guatemalas ist es essentiell, dass Zamora freigelassen wird. Um willkürlichen Festnahmen, unfairen Gerichtsprozessen und menschenunwürdigen Haftbedingungen zu entgehen, befinden sich noch immer mindestens 26 guatemaltekische Journalisten im Exil.
Der neue sozialdemokratische Staatspräsident Bernardo Arevalo tut sich schwer damit, korrupte Strukturen in Guatemala aufzubrechen. Jenny Barke über eine erste politische Zwischenbilanz des neuen Präsidenten. Seit 1989 ist der internationale Handel mit Elfenbein verboten, von einigen strengen Ausnahmen abgesehen. Die Wilderei von Elefanten ist in der Folge auch zunächst stark zurückgegangen und einige Bestände auf dem Globus haben sich erholt. Im südlichen Afrika führt nun aber eine seit Monaten andauernde Dürre zu umfangreichen Abschussplänen für Elefanten. Millionen Menschen in Namibia, Sambia, Malawi oder auch Simbabwe fehlt es an Nahrung. Der Verzehr von Wildfleisch, darunter eben auch das von Elefanten, soll in der akuten Krise für Linderung sorgen. Die namibische Regierung hat bereits entsprechende Pläne vorgestellt. Nun will auch die Führung in Simbabwe nachziehen und 200 Elefanten schlachten lassen und das Fleisch an Bedürftige verteilen. Doch Tierschützer vermuten auch andere Gründe für dieses Vorhaben. Stichwort Elfenbein. Stefan Überbach mit den Hintergründen.
Jetzt also auch Simbabwe. Wir haben mehr Elefanten, als wir brauchen und als unsere Wälder vertragen können, heißt es aus dem Umweltministerium in der Hauptstadt Harare. Das Land wird wie andere Staaten im südlichen Afrika seit Monaten von einer beispiellosen Dürre heimgesucht, mit dramatischen Folgen für die Bevölkerung. Ernten verdorren, Flüsse und Brunnen trocknen aus, Trinkwasser und Lebensmittel werden knapp. Mit dem Elefantenfleisch will die Regierung den hungernden Menschen helfen. Tierschützer wie Faray Maguvu vom Zentrum für den Erhalt natürlicher Ressourcen sind entsetzt. Er spricht von einer problematischen Entscheidung, die Wilderern Tür und Tor öffnet, weil zwischen legalen und illegalen Abschüssen nicht mehr unterschieden werden kann. A lot of criminals.
Viele Kriminelle, staatliche eingeschlossen, werden das ausnutzen und in den Nationalparks eine Lage schaffen, die sich niemand wünschen kann. In our
Nationalparks. Wie viele Elefanten in Simbabwe gerade leben, lässt sich nur schätzen. Das Land teilt sich mit Sambia, Namibia, Angola und Botswana das größte Landschaftsschutzgebiet der Welt, in dem die Tiere über die Grenzen hinweg unterwegs sind. 100.000 Elefanten, wie das Umweltministerium in Harare behauptet, sind es aber sicher nicht. Eher die Hälfte, sagt Tierschützer Faray Maguvu. Er glaubt, dass die Regierung bewusst übertreibt, um die Abschussfreigabe zu rechtfertigen.
100.000 may actually be an exaggeration.
Die Elefanten sollen vor allem da geschossen werden, wo es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen mit Menschen kommt. Denn die Tiere gehen auf der Suche nach Wasser auch in die Dörfer, wo es Brunnen und Felder gibt. Ein ausgewachsener Elefant braucht schließlich pro Tag etwa 150 Liter Wasser und rund 250 Kilo Nahrung. Konflikte mit Menschen lassen sich aber durch die Keulung von 200 Tieren nicht verhindern, sagt der südafrikanische Investigativjournalist Adam Cruz in einem Interview mit der BBC. Weil es in Simbabwe rund 50.000 Elefanten gibt und die Überlebenden nur noch aggressiver werden.
A cull of 200 elephants is not going to solve that problem at all. I mean, if we're talking 50.000 elephants, it's going to make hardly a dent. And in actual fact, culling elephants will just make the surviving elephants more aggressive.
Um den Hunger in Simbabwe zu bekämpfen, reicht das Fleisch von 200 Elefanten bei weitem nicht aus. Davon ist der Tierschützer Ferre Maguvu überzeugt. Aktuell müssten nämlich rund 6 Millionen Menschen versorgt werden und das über Monate hinweg bis zur nächsten Ernte im kommenden Jahr. Er vermutet hinter der Regierungsentscheidung ganz andere Motive.
We know there is a ready market for ivory.
Es gibt Märkte, die nur darauf warten, wieder mit Elfenbein zu handeln. In Vietnam, China, Japan oder Malaysia. Mächtige Menschen mit Verbindungen bis ganz nach oben wollen die Trockenheit ausnutzen, um sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen, nämlich Elefanten wegen des Elfenbeins zu töten.
Killing elephants for the ivory.
Auch in Namibia hat die Regierung wegen der katastrophalen Dürre hunderte Wildtiere zum Abschuss freigegeben, darunter 83 Elefanten, 250 Antilopen und 300 Zebras. Das Fleisch wird ebenfalls an bedürftige Menschen verteilt. Louis Ngukula arbeitet im benachbarten Sambia für die Organisation Wildlife Crime Prevention, die sich für den Erhalt der Artenvielfalt engagiert. Sie hat Verständnis für die Regierungen.
Governments often have a challenge in situations like this.
Es sind herausfordernde Zeiten. Wenn wir über den Tierschutz reden, dann vergessen wir oft, dass Menschen neben den Nationalparks leben, in den ländlichsten Gebieten der Welt. Und wir müssen diese Dörfer versorgen, genauso wie wir von der Tierwelt profitieren wollen. Ich glaube, auch die namibische Regierung hat schwierige Entscheidungen zu treffen und sie hat mein Mitgefühl.
In Namibia leben nach aktuellen Schätzungen rund 25.000 Elefanten, etwa genauso viele Zebras sowie 2.500 Flusspferde. Die Zahl der Antilopen liegt deutlich höher. Die Regierung in Windhoek hält sich in Sachen Artenschutz deshalb für außerordentlich erfolgreich und verweist auf die Verfassung. Darin heißt es, das Land soll seine natürlichen Ressourcen zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger verwenden. Bedeutet übersetzt, Namibia hat nach Ansicht seiner politischen Führung so viele Tiere, dass man es sich in Krisenzeiten leisten kann, ein paar davon für ein Ernährungsprogramm zu schlachten. Bei der Regierung in Simbabwe klingt das ganz ähnlich.
Simbabwe will seine notleidende Bevölkerung mit Elefantenfleisch versorgen und sorgt damit für Proteste. Der Beitrag war das von Stefan Überbach. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.